Ja, ich weiß nicht, ob hier noch Plätze frei sind. Falls ja, dann könnt ihr euch da gerne noch hinsetzen. Ja. Ansonsten, ich dachte gerade an so eine Fernsehserie für Kinder. Ich glaube, das ist Sendung mit der Maus. Die habe ich als Kind nie gesehen. Aber... Nee, ich habe das als Erwachsener dann irgendwann mal gesehen. Ne? Als Kind, da habe ich nie ferngesehen. Ja. Da kann man immer was lernen, so wie Streichhölzer gebaut werden und wie Buntstifte entstehen und so. Aber da ist auch so ein Teil drin, wo man fremde Sprachen hören kann. Und ich hatte mir das Gefühl, dass ich euch mal eine vorführen möchte. Kusha Briyama Shengriya La Sharalaba Sevriya Nakalaba Shiat Kuruma Sendriya La Halaba Gavriya Sendriya Kulia Mashigivriya Salahalia Mekendriya La Kuadriya Bashelia Mantriya Siatke. Das war keine Sprache von dieser Welt, sondern es war eine Heiliggeistsprache, die der Heilige Geist uns geben kann nach 1. Korinther 14 und Apostelgeschichte 2 und noch vielen anderen Bibelstellen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich dir das anbieten soll, dass wenn du merkst, dass du auch gerne in geistliche Gaben hineinkommen möchtest und wenn du vielleicht auch selber irgendwie gerne in Sprachen beten möchtest, wenn du dich nach mehr Heiligen Geist in deinem Leben sehnst, dann komm doch einfach irgendwie nach der Predigt, kann ich schlecht beten, weil ich dann irgendwie noch hier im Lobpreis beschäftigt bin, aber dann komm doch einfach nach dem Gottesdienst auf mich zu, dann würde ich sehr, sehr gerne für dich beten, dass Gottes Geist dich erfüllt und dass da wirklich etwas passiert in deinem Leben und du so viel Kraft vom Heiligen Geist hast, wie du es dir überhaupt nicht vorher vorstellen konntest und dass du richtig heftig erfüllt wirst. Und der Tillmann wird mitbeten. Der alte Charismatiker hier. Okay, ich habe schon gehört, ich fahre heute sehr spät nach Hause, aber das ist in Ordnung. Da ist genug Kraft noch da. Halleluja. Und Heiliger Geist, ich bete einfach, dass du unser Gottesdienst jetzt noch mehr erfüllst, Gott. Ich danke, dass du da bist, Herr. Ich danke, dass ich dich spüren kann. Ich habe voll Bock zu predigen und dein Wort rüberzubringen. Aber ich bitte dich auch, dass du unsere Herzen aufschließt, Herr. Gott, ich bitte dich, dass du das Übernatürliche machst, was nur du machen kannst, was kein Prediger machen kann, was kein Mensch machen kann. Aber ich bitte dich, dass du uns in eine Buße hineinführst über manche Sachen, die scheiße sind in unserem Leben. Und ich bitte dich, dass du uns jesusmäßig veränderst. Gott, ich bitte dich, dass du unsere Tür klopfst. Ich bitte dich, dass wir dich merken heute, dass wir dich spüren können und dass keiner von uns unverändert hier rausgeht, sondern dass du uns mindestens angerührt hast und wenn nicht irgendwie am besten sogar total verändert hast. Danke dir, dass du das machst, Herr. Danke, dass du ein kraftvoller Gott bist, ein mächtiger Gott. Und ich danke dir dafür, dass du hier bist. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich bin mitten in einer Predigtreihe. Halleluja. Und zwar darüber, wer bin ich wirklich? Wer bin ich eigentlich in Jesus? Das heißt, wenn Gott mich ansieht, was sieht er? Oder wenn Gott dich ansieht, was sieht er? Und wir haben über so ein paar Sachen schon gesprochen, die sich definitiv verändert haben durch unsere Wiedergeburt. Und wir haben festgestellt, dass Gott irgendwie Dinge in uns sieht, die wir vielleicht selber nicht sehen, die auch unsere Nachbarn, unsere besten Freunde, unsere Eltern, irgendwelche nahestehenden Personen nicht in uns sehen, die aber dennoch wahr sind, weil einfach Gott sie sagt. Und ich möchte heute nicht so sehr über etwas predigen, was wir sind, sondern ich möchte über eine Person predigen oder von einer Person erzählen, die das auch erlebt hat, dass Gott irgendwie etwas über ihn gesagt hat, aber der das überhaupt nicht auf die Kette gekriegt hat zuerst und der mit sehr viel Zweifel darauf reagiert hat. Und ich glaube, dass das ziemlich normal ist irgendwie für uns, dass Gott in unser Leben hineinspricht und wir gucken erstmal in unsere Gefühle hinein oder wir gucken in unser Denken hinein und müssten eigentlich, wenn wir ehrlich wären, sagen, das kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben, was Gott da sagt. Und wenn Gott irgendwie zu dir sagt, hey, du bist das Licht der Welt oder du bist Salz und du bist Licht. Oder wenn Gott mir zu dir sagt, du bist mein geliebtes Kind. Oder du bist gewollt und ich habe einen Plan für dein Leben. Du bist nicht zufällig hier. Dann ist das etwas, was für manche Leute, für manche Christen total herausfordernd ist. Und was sie, wenn sie ehrlich wären, nicht glauben können. Und so geht es eben auch vielen Leuten in der Bibel. Das waren nicht immer so die Glaubenshelden, die alles irgendwie sofort kapiert haben, wenn Gott es ihnen gesagt hat. Manche von denen waren sicherlich so, manche waren richtig große Vorbilder, wie die Gott vertraut haben, wie kaum ein zweiter. Aber andere waren noch eigentlich totale Luschen und waren Feiglinge, haben in absolut negativen, deprimierenden Umständen drin gesteckt. Und dann ist Gott zu ihnen gekommen und sie haben angstvoll auf ein Wort Gottes reagiert und es hat ihr Leben total umgekrempelt. Und ich möchte gerne über eine Geschichte aus dem Alten Testament predigen, von jemandem, der ganz bestimmt kein Glaubensheld gewesen ist am Anfang. Von jemand, dem die Scheiße bis zum Hals gesteckt hat, der richtig viel Angst hatte, der ein ziemlicher Feigling sogar gewesen ist, möchte ich meinen. und trotzdem Gott mit zu ihm gesprochen hat und sein Leben völlig verändert hat. Könnt ihr nachlesen, die Geschichte, wenn ihr wollt. Das ist im Buch der Richter, Kapitel 6 bis 8. Und es ist die Geschichte von jawohl, Gideon, wer war das? Das ist cool. Ja, du kannst dann gleich irgendwie an der Theke eine Flasche Wasser holen, die gebe ich dir aus. 6 ab Vers 11. Der Engel des Herrn kam nach Ophra. Der Engel des Herrn kam nach Ophra und setzte sich unter eine Terebinte auf dem Grundstück des Joasch, einem Mann aus der Sippe Abieser. Joaschs Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Gideon antwortet, ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so beschissen? Wo sind alle die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Aber wie soll ich Israel denn retten, rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse und ich bin der jüngste in unserer Familie. Der Herr versprach, ich helfe dir. Du wirst die Midianiter schlagen, als hättest du es mit nur einem einzigen Mann zu tun. Gideon entgegnete, ich habe nicht verdient, dass du mich anhörst. Aber wenn du willst, dann gib mir bitte ein Zeichen, dass du Gott bist, der jetzt mit mir spricht. Das 6. Kapitel vom Richterbuch fängt damit an, dass Israel das gemacht hat, was Gott missfiel. Und darauf hat Gott immer gleich reagiert, nämlich er hat das getan, was den Israeliten missfiel. Und sie sind in die Gewalt der Midianiter gefallen. Jede Menge Scharen von Midianitern sind eingefallen in Israel, wie Heuschrecken heißt es da, haben die Ernte niedergebrannt und die restlichen Israeliten haben sich dann in irgendwelchen Felshöhlen versteckt und haben angstvoll wieder gewartet, dass die Midianiter-Plage irgendwann wieder weggeht. Und man kann also sagen, wie das Israel definitiv nicht, wie die Charismatiker so schön sagen, im Sieg gelebt hat, sondern das war echt ein totales Bild des Jammers. Also Gottes Volk war total am Boden, war völlig zerstört. Keiner hatte irgendwie die Traute, sich gegen die Midianiter aufzurichten. Und es war einfach richtig schrecklich. Also es war eine totale Depression in dem Land und man wusste gar nicht, was man machen konnte. Und die ersten Leute fingen schon an, daran zu zweifeln, dass es überhaupt einen Gott gibt. Und dann ist Gideon da und er macht irgendwie etwas ganz Erstaunliches, nämlich er drischt in einer Kelter. Und eine Kelter ist definitiv nicht zum Dreschen da. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ist ja heute nicht mehr so viel mit Landwirtschaft und so. Aber Dreschen tut man eigentlich in einer Tenne, das ist ein ziemlich großer Raum, da hat man Platz zum Dreschen. Und in der Kelter, da, das ist einfach nur so ein großes Fass irgendwie und da stampft man eigentlich den Wein. Aber Wein hat sowieso schon nicht mehr gegeben, den israelischen Wein haben schon längst die Midianiter getrunken. Und Gideon hat sich so mit dem letzten bisschen Weizen, das es da noch gibt, hat sich dann da versteckt in dieser Kelter, in diesem großen Fass und hat dann heimlich irgendwie vor sich hin, damit die Midianiter das nicht mitkriegen und da nicht irgendwelche Geheimpolizisten irgendwie vorbeikommen oder irgendwelche Stasi-Nachbarn ihn verpfeifen, hat er dann einfach heimlich in dieser großen Kelter den Weizen gedroschen und gehofft, dass es keiner merkt. Also im Grunde genommen kann man sagen, Gideon hat sicherlich nicht als Glaubensheld angefangen, sondern er war genauso ein Feigling wie alle anderen irgendwie damals in Israel. Das war genauso ein Jammerlappen, der nicht irgendwie sich in der Kraft Gottes aufgelehnt hat, der nicht irgendwie die Verheißung Gottes geglaubt hat, sondern der da sitzt in seiner riesigen Kelter und den Weizen drischt. Und auf einmal passiert irgendwie etwas, womit er wahrscheinlich niemals gerechnet hätte. Nämlich es klopft und Gideon zuckt irgendwie total zusammen und die Tür geht auf oder ich weiß nicht, was man da für einen Eingang hatte. Und auf einmal steht der Engel des Herrn vor ihm. Und wahrscheinlich war Gideon total entsetzt, irgendwie war ein Fremder, der ihn da jetzt irgendwie mit dem Weizen sieht, irgendwie das hätte richtig Ärger geben können. Das hat schon fast danach gerochen, dass das jetzt doch midianitische Geheimpolizei ist. Und wahrscheinlich hat er sich gedacht, hey, das sieht ganz schlecht für mich aus und wahrscheinlich werde ich bei der nächsten Hinrichtung die Hauptrolle spielen. Und da fängt dieser Mann, dieser Engel des Herrn, an zu reden und sagt, ich grüße dich, du großer, starker Held. Und ich schätze mal, Gideon, hey, dem muss das vorgekommen sein wie der totale Zynismus. Gideon wusste, dass er alles ist, aber ganz bestimmt kein großer, starker Held. Und wenn Gideon in seine eigenen Gefühle reingeguckt hat, dann hat er da mit Sicherheit niemanden gesehen, der groß und stark und heldisch ist. Und selbst wenn, und wer hätte noch nicht mal gewusst, wie das aussieht oder wie sich das anfühlt, weil es gab in ganz Israel keinen großen, starken Helden. Es gab eigentlich überhaupt keinen, wie der stark gewesen ist. Es gibt keinen, hat keinen gegeben, der bereit wäre, in der Kraft Gottes irgendetwas zu riskieren, sondern eigentlich waren alle Leute irgendwie so jammerlappig drauf wie Gideon, haben sich irgendwo versteckt und haben gehofft, irgendwie, dass sie keiner sieht, wenn sie da irgendwie das letzte bisschen Weizen dreschen. Und ungefähr so hat Gideon auch reagiert. Und er sagt, hey, ich? Starker Held? Ich? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich hast du dich gerade in der Kälte geirrt, Engel des Herrn. Aber der redet weiter mit ihm und Gideon merkt, hey, das stimmt nicht, irgendwas ist hier ganz anders. Irgendwo, der hat sich nicht geirrt, der meint vielleicht wirklich gerade mich. Und es ist eine Begegnung mit dem Wort Gottes, die Gideon da hat. Gott selber redet zu ihm, denn der Engel des Herrn ist im Alten Testament niemand anders als Gott selbst. Und ihm wird das so Stück für Stück klar. Und er merkt irgendwie, dass dieses Wort vom Herrn ihm durchgeht, durch das Herz, und dass sich irgendetwas irgendwie in ihm verändert. Und er guckt wahrscheinlich wieder in seine eigenen Gefühle hinein und in seine Erfahrung und denkt sich wieder, hey, das kann doch überhaupt nicht sein. Das kann gar nicht ich sein, der da gemeint ist. Ich bin kein großer, starker Held. Aber der Engel des Herrn, Gott selber, hört nicht auf, ihn daran zu erinnern und sagt immer wieder, hey, du bist ein großer, starker Held. Und irgendwann kriegt Gideon die Kurve, und er fasst sich ein kleines Herz und er bittet wenigstens den Engel noch um ein Zeichen. Und das war so der erste Punkt irgendwie, das war eigentlich schon der zweite oder dritte Punkt. Ich habe irgendwann mal eine Predigt gehört und da hatte der Prediger die mal so gestreift, die Stelle, und habe ich das nachgelesen. Und das hat mich irgendwie total erreicht. Also es hat mein Herz ziemlich berührt, als ich das gelesen habe. Und irgendwie das eine irgendwie war halt, dass ich finde, dass Gideon in einer ziemlich ähnlichen Situation ist, wie die meisten Christen auch heutzutage in Deutschland, wahrscheinlich auch in unserer Gemeinde, leben. Nämlich in einer totalen Niederlagensituation, wo sie sich überhaupt nicht wie starke Helden fühlen und wo sie gar nicht sich vorstellen können, dass sie irgendwann mal etwas für den Gott tun können, an den sie glauben, wo sie vielleicht schon anfangen, an Gott zu zweifeln. Und wenn man dann ehrlich mit ihnen redet und sie Offenheit haben, dann kommen auch oft irgendwie solche Sachen, wie Gideon gesagt hat, nämlich, ja, früher, da war wahrscheinlich alles irgendwie viel besser. Und im Alten Testament, irgendwie als Gott dann seine Leute durch das Rote Meer geführt hat, das war doch mal ein richtig krasses Wunder, aber sowas gibt's ja heute gar nicht mehr. Oder irgendwie 2000 Jahre später, irgendwie als Gott selber Mensch geworden ist und Jesus Christus durch die Gegend gezogen ist und alle Leute geheilt hat und Dämonen ausgetrieben hat und Tote auferweckt hat. Das war eine Zeit, da hätte man leben müssen. Da ging doch noch richtig was. Und manche, die noch ein bisschen charismatischer und glaubensvoller sind, die sagen dann vielleicht, ja, wenn man in Afrika jetzt wäre, irgendwie, da passieren auch noch tolle Sachen, und in Südostasien und in irgendwelchen Ländern, deren Namen ich nicht aussprechen kann, irgendwie, da ist richtig Erweckung und da geht göttlich irgendwie richtig was. Aber es bleibt immer irgendwie so dieser Zweifel da im Herzen, nämlich Gott kann das wahrscheinlich hier nicht machen. Und wo ist denn Gott in meinem Leben? Und wo ist denn Gott in meiner Gemeinde? Und wo ist denn Gott in Remscheid? Und Gott ist für viele Leute, oder gerade Gottes Eingreifen, ist für viele Leute irgendwie nicht mehr als ein Gerücht oder etwas, was man in der Bibel liest und etwas, was man irgendwie aus Missionsberichten hört, dass anderswo noch was Übernatürliches passiert. Aber man selber kann sich kaum noch vorstellen, dass Gott irgendwo eingreifen könnte. Und ich dachte mir, wow, das war damals offenbar auch schon so. Das ist gar kein neues Phänomen. Ich habe gedacht, das hätte vielleicht irgendwann 1940 angefangen oder so, dass die Menschen sowas glauben. Aber irgendwie Gideon, ich weiß nicht, das ist vor 3000 Jahren oder so gewesen. Ich weiß nicht genau, wie alt das ist, aber es ist schon eine ganze Weile her. Und offensichtlich ist das sowas, was sich durch das Leben von Gläubigen und durch die Kirchengeschichte irgendwie schon seit Jahrtausenden durchzieht, oder durch die Glaubensgeschichte, dass immer Generationen es gegeben hat, die nicht mehr mit der Kraft Gottes gerechnet haben und die sich ganz ernsthaft gefragt haben, was ist denn eigentlich mit Gott und was ist mit unserer Generation? Und es hat mir natürlich eine ganze Menge Mut gemacht, weil ich ja weiß, wie die Geschichte von Gideon ausgegangen ist und weil ich weiß, dass Gideon richtig viel, richtig heftig was mit Gott erlebt hat. Und deswegen weiß ich, dass das in meinem Leben auch möglich ist. Und deswegen weiß ich, dass das auch in deinem Leben möglich ist. Und wenn du auch mir so ein unkräftiges, unerfülltes Christsein hast, wie Gideon ein unerfülltes, ja, Christ war er ja nicht, Judentum gehabt hat oder keine Ahnung, wie man das da nennt, dann gibt es doch auf jeden Fall eine Hoffnung, nämlich Gott kann dich verändern, Gott kann dich irgendwie zu einem großen, starken Helden machen, Gott kann dich irgendwie schon als jemanden sehen, der überwindet, und tatsächlich tut er das, so heißt es im Neuen Testament, dass wir Überwinder sind und mehr als Überwinder, und deswegen kann Gott dich da rausholen und du kannst das erleben, dass Gott wirklich etwas in deinem Leben verändert und dass Gott wirklich rockt. Naja, und das Zweite, was ich dann gemerkt habe, ist so diese Antwort von Gideon. Da steht Gott selber vor ihm und sagt, Gideon, du bist stark. Und nachdem er ein bisschen rumgezweifelt hat, ist seine Antwort, ja, wenn das wirklich stimmt und wenn du wirklich Gott bist, dann gib mir doch bitte ein Zeichen. Und ich habe bis vor 2 Wochen ungefähr immer gedacht, wenn Gott selber vor mir stehen würde, wenn Gott morgen klingeln würde, beim Frühstücken sich an meinen Tisch setzen würde, sagen würde, Storch, mach mir einen Kaffee, und dann da sitzen würde, und er würde mir seine Hände zeigen, Jesus, und es wären gekreuzigte Hände, und ich dürfte meine Hand in seine, in die Wunde an seiner Seite legen, und er würde mir etwas glauben, was ich noch nie geglaubt habe, obwohl es in der Bibel steht, dann habe ich immer gedacht, ich wäre total überzeugt davon. Wenn Gott mir das nur deutlich genug sagt, wenn Gott selber irgendwie mit seinem Engel vor mir stehen würde, wenn endlich mal dieser 3 Meter große Engel in meinem Zimmer wäre, für den ich schon so lange bete, der dann coole Flügel hat und absolut herrlich ist und voll die Vollmacht ausstrahlt, dann würde ich vielleicht glauben. Oder wenn doch endlich diese Flammenschrift an der Wand wäre, die ich so gerne mal sehen würde, dann würde ich es vielleicht glauben. Oder wenn doch endlich mal ein Esel reden würde, wie das damals bei Bileam war. Also ich habe keinen Esel, aber wenn mein Auto zu mir reden würde vielleicht, das ist ja so das Äquivalent zu Eseln damals, dann würde ich vielleicht glauben. Aber was eigentlich so durchgängig durch das ganze Alte Testament der Fall gewesen ist, ist, dass Gott sehr, sehr übernatürlich mit diesen Menschen geredet hat und dass Gideon Gott selber vor seiner Tür gehabt hat und dass trotzdem kaum einer sofort geglaubt hat. Und deswegen ist das so ein Zahn, wie den ich mir selber gerade ziehe und den ich auch uns als Gemeinde gerne ziehen möchte, wenn wir Gottes Wort nicht so glauben, wie es in der Bibel steht, dann werden wir Gottes Wort, das durch einen Engel kommt oder durch eine Flammenschrift oder durch ein sprechendes Auto oder durch sonst irgendetwas, auch nicht mehr glauben. Bibel ist nicht weniger Gottes Wort als das, was dieser Engel des Herrn gesagt hat, ist nicht weniger Gottes Wort als das, was der Esel zu Bileam gesagt hat, ist nicht mehr Gottes Wort als die Flammenschrift und so auch nicht weniger. Und ich glaube, dass, wenn wir das nicht glauben können, was Gott uns sagt, dann lohnt sich das eigentlich gar nicht, wieder nachzusuchen, dass Gott uns heftigere Sachen sagt oder die Sachen, die er auch schon gesagt hat, noch deutlicher sagt, sondern dann ist es eigentlich für uns dran, unser Herz zu verändern und uns aufnahmebereit zu machen, offener dafür zu werden, das zu glauben, was Gott uns sagt. Und ich habe ja eigentlich, glaube ich, letztes Jahr irgendwie schon eine ganze Weile gepredigt über Gottes Wort, und das ist immer noch irgendwie etwas, was in meinem Herzen nachklingt, wo ich immer noch irgendwie total viel drüber bete und wo ich immer noch irgendwie in regelmäßigen Abständen zu Gott gehe und ihm sage, Herr, ich will die Bibel glauben. Ich will nicht nur an die Bibel glauben, sondern ich will endlich das glauben, was in der Bibel steht. Und ich weiß, das ist jetzt eine Aussage, die kann man ganz gut missverstehen, und ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwer das aus dem Zusammenhang reißt und dass jetzt überall dann Leute sagen, ja, Storch in Remscheid, der glaubt nicht an die Bibel. Das ist totaler Quatsch. Natürlich glaube ich daran, dass die Bibel Gottes Wort ist, aber ich merke, dass ich ganz viele Probleme oft habe, das zu glauben, was in der Bibel steht und was Gott über mich sagt. Und ich glaube, dass das ein Problem ist, nicht nur von mir, sondern dass das ein Problem ist, das sich eigentlich durch die ganze Christenheit durchzieht, dass wir alle irgendwie natürlich sagen, dass wir an die Bibel glauben und dass wir bereit sind, Gottes Wort zu verteidigen und in Foren darüber zu diskutieren und mit irgendwelchen garstigen Heiden irgendwie darüber streiten und jede Menge Fakten haben, wie toll die Bibelüberlieferung ist und wie exakt das alles ist und Sachen wie auswendig können im hebräischen und griechischen Grundtext und was weiß ich was nicht alles. Aber letzten Endes, dass wir, wenn Gott uns direkt dadurch anspricht, dass unsere erste Reaktion erstmal ist, das kann nicht sein. Das muss irgendwie wegrelativiert werden. Das muss Gott irgendwie falsch gemeint haben. Gott muss sich doch in der Kälte geirrt haben. Gott ist doch an der falschen Adresse. Weil wenn ich in mich reingucke, dann kann ich das nicht glauben, dass das, was Gott über mich sagt, dass das wirklich stimmt. Und ich fürchte, wenn wir ehrlich miteinander sind, oder gut, ich bin ehrlich mit mir, ich glaube, wenn ihr ehrlich miteinander seid, dann werdet ihr feststellen, dass das bei euch irgendwie genau das Gleiche ist. Und dass es möglich ist, dass Gott die krassesten Sachen über uns sagt in seinem Wort. Dass es möglich ist, dass der allmächtige Gott zu uns sagt, hey, ich bin für dich gestorben, weil ich dich so sehr liebe. Dass es möglich ist, dass die Bibel sagt, du bist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, durch Jesus Christus. Und dass wir trotzdem immer noch uns ungeliebt fühlen, dass es trotzdem immer noch möglich ist, dass wir Schuldkomplexe haben, weil wir nicht glauben, dass Gott uns vergeben hat. Und dass es uns ganz allgemein ganz schön schwer fällt, das zu glauben, was Gott uns sagt. Und ich würde auch da gleich gerne irgendwie noch für euch beten, oder vielleicht kann das Ministry-Team, also vielleicht kann Judith dann auch gleich für euch beten, dass es uns leichter fällt, nicht nur an Gottes Wort zu glauben, sondern dass es uns leichter fällt, Gott zu glauben, Gott das zu glauben, was er durch sein Wort sagt, und dass unsere erste Reaktion nicht immer gleich ist, darüber zu diskutieren, sondern dass wir dahin kommen, dass unser Herz so offen ist, dass wir ein Wort Gottes annehmen können, dass wir uns darüber freuen können und dass wir einen kleinen Freudentanz aufführen können, wenn wir irgendwo in der Bibel sehen, dass Gott uns liebt und uns ganz toll findet. Und dass das nicht immer irgendwie etwas ist, was wir dann in unserer Alltagserfahrung wiederfinden müssen, sondern dass Gottes Wort uns wirklich verändern kann. Und ich glaube, dass das viel öfter eigentlich so ist, dass wir Gottes Wort verändern, als dass Gottes Wort uns verändert. Weil wir nämlich immer wieder irgendwie Gottes Wort durch die Brille unserer Erfahrung sehen und dann einfach sagen, ich sehe in meinen Erfahrungen nicht, dass ich ein starker Held bin. Ich sehe in meinen Erfahrungen dieses nicht und ich sehe jenes nicht. Und deswegen kann ich das nicht glauben. Und Gideon hat sein Zeichen gekriegt. Es war ganz dramatisch. Gott hat ihm gesagt, okay, mach, ich bleib hier und warte. Und Gideon ist losgegangen, hat was zu essen gekocht. Eine Suppe und was Fleischiges. Dann ist er wieder hingegangen und der Engel des Herrn hat gesagt, schütt die Suppe weg. Die hat er nicht gemocht. Und den Rest schichte da auf dem Altar auf. Und das hat Gideon gemacht und dann hat er mit der Spitze seines Wanderstabes das Essen berührt und wusch, ist es in Flammen aufgegangen. Und ich glaube, das war so der Moment, an dem Gideon dann angefangen hat, ganz zaghaft zu glauben. Und Gideon hat etwas gemacht danach, was ich irgendwie als einen ungläubigen Glaubensschritt mal bezeichnen möchte. Und was, glaube ich, für uns alle dran ist, wenn wir wirklich etwas mit Jesus erleben wollen. Nämlich Gideon hat ganz zaghaft gesagt, okay, ich mache es. Und in der nächsten Nacht kam Gott wieder zu ihm. Ich glaube in einem Traum, weiß ich nicht, kommt da nicht so richtig klar raus. Und Gideon wusste auf einmal, ich soll den Baals, wie heißt das Ding, Denkmal? Nee. Ja, irgendwie so ein Standteil oder sowas, keine Ahnung, irgendwie jedenfalls so ein Altar, genau, nicht Denkmal. Ich soll den Baals-Altar kaputt machen. Und er ist losgegangen und hat das gemacht. Und ich glaube, dass er sich in diesem Moment immer noch nicht wie der starke Held gefühlt hat, aber dass er sich vorgenommen hat, ich will einfach das tun, was Gott mir sagt, nicht wie weil ich das in meinen Gefühlen wiederfinde, dass ich wirklich so toll bin, wie Gott sagt, sondern weil Gott selber es gesagt hat. Und wir haben oft bei Glaubensschritten so eine ganz naive Vorstellung und denken uns, wenn ich etwas aus Glauben heraus mache, dann geschieht das mit einer totalen inneren Überzeugung. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass das manchmal passiert, ganz klar, aber dass meistens eigentlich Glaubensschritte gemacht werden von einem absolut zweifelnden Menschen, der Probleme hat, irgendwie das zu glauben, was Gott ihm sagt, der Probleme hat, in dieser Situation Vertrauen zu entwickeln, aber der seinen Gott kennt. Und ich glaube, dass es das bei Gideon gewesen ist, dass er erkannt hat, Gott selber hat mir das gesagt. Und auch wenn ich das eigentlich nicht glaube in dieser Situation, wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass Gott Israel durch mich befreien wird, ich werde das trotzdem einfach deshalb machen, weil Gott das gesagt hat. Und deswegen bin ich sicher, dass wenn wir diese Dinge, die Gott über uns sagt, erleben wollen und wenn wir uns Jesusmäßig verändern wollen und wenn wir möchten, dass Gott uns weiterbringt, dann wird es ganz wichtig sein, dass wir Gott kennenlernen. Dann geht das nicht irgendwie darum, in jeder Situation dann irgendwie in unseren Gefühlen etwas wiederzufinden, was zum Wort Gottes passt, sondern dann geht es eigentlich darum, dass wir wissen, bei Gott ist kein Ding unmöglich, bei Gott ist kein Wort unmöglich, nichts, was er mir sagt, ist unmöglich, alles, was er mir sagt, wird stimmen und deswegen bin ich davon überzeugt, dass dadurch, dass Gott es gesagt hat, dass es funktioniert, auch wenn ich in dieser Situation gerade irgendwie noch total Angst habe und es nicht glaube. Und wenn Gott dir irgendwie das nächste Mal sagt, dass er dich liebt, dann mag das irgendwie sein, dass du dich immer noch total ungeliebt fühlst. Aber wenn du weißt, dass Gott selber es ist, der das gesagt hat, dann kannst du vielleicht schon mal irgendwie ganz kleine, zaghafte Anfänge machen und kannst vielleicht irgendjemand anderen schon mal sagen, hey, Gott liebt mich. Das steht hier in Johannes 3, Vers 16. Oder dann kannst du dich vielleicht mal irgendwie vor den Spiegel stellen und sagen, Gott liebt dich. Gerade dich liebt Gott. Und das mag vielleicht dann irgendwie ganz komisch sein. Ich meine, ich habe auch schon solche Sachen gemacht und es ist ganz komisch. Ich habe mich schon vor viele Spiegel gestellt und ganz seltsame Dinge über mich proklamiert oder angenommen als Wahrheit und habe mir das zugesprochen. Und sicher ist das irgendwie komisch, aber das ist der Anfang. Und wenn Gott irgendwie dir vielleicht einen Auftrag gibt und sagt, wir tun dieses und jenes für mich, dann ist es egal, wie viel Angst du in dieser Situation hast, mach es einfach. Und du musst es nicht aus dem Glauben heraus machen, dass das unbedingt funktioniert, was Gott dir gesagt hat. Mach es einfach aus dem Glauben heraus, dass es Gott gewesen ist, der dir das gesagt hat. Und egal, ob du in der Situation Glauben hast und Vertrauen zu Gott hast oder nicht, darauf kommt es überhaupt nicht an. Es kommt darauf an, dass Gott es gewesen ist, der dir das gesagt hat und dass es deswegen möglich sein kann, egal wie du dich fühlst. Und die Geschichte von Gideon ist super ausgegangen. Das will ich euch auch nicht verhehlen. Er war nach dieser Situation nicht sofort total verändert. Er hatte immer noch irgendwie Zweifel an sich selber. Es fing dann schon an, so das Heer sich zu sammeln und immer mehr Leute aus Israel haben erkannt, irgendwie, dass Gott mit Gideon ist. Aber Gideon hatte trotzdem vor der großen Schlacht immer noch total Angst und war sich wieder nicht total sicher, ob Gott jetzt dabei ist oder nicht. Und hat dann sein berühmtes Vlies ausgelegt, hat seine alte schöne Kuscheldecke auf die Wiese gelegt und hat gesagt, okay Herr, wenn du wirklich bei mir bist, dann mach doch irgendwie, dass am nächsten Morgen überall Tau ist, außer auf der Decke. Und dann ist das passiert. Und Gideon war immer noch nicht überzeugt, hat Gott noch um ein Zeichen gebeten, hat wieder seine Kuscheldecke hingelegt und hat gesagt, okay, wenn die ganze Wiese trocken ist, aber die Kuscheldecke ist nass oder ich da nicht mehr drauf kuscheln kann, dann will ich es endlich glauben. Und das ist wieder eingetreten und Gideon hat den nächsten Schritt auf Gott zugemacht und ist in diese Schlacht gezogen und Israel hat es wirklich geschafft, die Midianiter aus ihrem Land zu vertreiben. Und das Ende vom Lied ist, dass keiner mehr in der Kälte Weizen dreschen musste, sondern dass sie alle ihre Tennen wieder hatten und dass sie wieder guten Wein produzieren und exportieren konnten gegen Geld und dass sich also richtig viel geändert hat. Und alles hat sich eigentlich nicht irgendwie durch jemanden verändert, der ein großer Glaubensheld von Geburt an war, sondern es hat sich durch jemand verändert, der bereit war, Gott zu glauben. Und ich glaube, dass es bei jedem von uns genau das Gleiche ist. Jeder von uns hat die Möglichkeit, dass Gott sein Leben verändert. Gott kann jedes Leben verändern. Jeder von uns hat die Möglichkeit, dass Gott unsere Nachbarschaft verändert, die Leute auf unserer Arbeitsstelle oder um unsere Gemeinde herum oder was weiß ich was. Und es fängt eigentlich alles irgendwie damit an, dass man mit schlotternden Knien auf ein Wort reagiert, was Jesus gesagt hat. Einfach nur deshalb, weil es Jesus gesagt hat und nicht, weil wir absolut davon überzeugt sind, dass dieses Wort stimmt. Und deswegen gebe ich euch zwei Tipps, nämlich das eine, lernt euren Jesus kennen, einfach beten, Bibel lesen, Lobpreis machen, über Gott reden und einfach merken, wie ihr Jesus immer mehr kennenlernt, wie das Vertrauen zu ihm wachsen wird. Und das zweite, wenn Gott ihm etwas zu euch sagt, diskutiert es nicht weg, relativiert es nicht, glaubt nicht, dass es in der falschen Adresse gewesen ist und egal wie es bei euch aussieht und ob es euch eine totale Spannung hineinbringt, fangt einfach an, zögerliche Schritte auf Gott zuzugehen. Sagt, wenn Gott das gesagt hat, dann wird das definitiv stimmen. Ganz egal, ob ich mich danach fühle und geht einfach mit zitternden Schritten auf Gott zu. Dann wird sich einiges ändern im Leben. Und ich mag das, was Maria gesagt hat, ne? Gerade im Lukas-Evangelium. Kommt der Engel des Herrn zu ihr und sagt, hey Maria, du wirst einmal den Messias gebären. Und sie sagt, zuerst wundert sie sich darüber und sagt, kann gar nicht sein, ich bin noch Jungfrau. Und dann sagt er doch, es wird passieren, der Heilige Geist wird dich überschatten und du wirst ein Kind Gottes kriegen. Und dann sagt sie, okay Gott, mir geschehe nach deinem Willen. Und ich glaube, das ist eine Einstellung, die jeder von uns haben sollte. Nicht so dieser Spirit Gideons, erstmal irgendwie darüber zu diskutieren und zu sagen, ja früher war alles besser, sondern lieber so diesen Spirit Marias, der sagt, okay, wenn das in der Bibel steht, dann soll mir nach dem geschehen, was du zu mir sagst. Amen. Ja, Band kann schon mal kommen. Heiliger Geist, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für vieles Herausforderndes in deinem Wort. Herr, und ich bitte dich, dass wir es nicht mehr relativieren sondern ich bitte dich, dass wir darauf zugehen. Ich bitte dich, dass wir es ergreifen. Vater, ich danke dir für die wundervollen Sachen, die du bei uns sagst. Danke dafür, Herr. Herr, danke, dass dein Wort sagt, dass es möglich ist, Sünde zu überwinden. Danke, dass dein Wort sagt, dass es möglich ist, im Geist zu leben. Danke, dass dein Wort sagt, dass wir dich hören können. Danke, dass dein Wort sagt, dass du uns liebst. Danke, dass dein Wort sagt, dass du uns die Sünden vergeben hast. Danke, dass dein Wort uns Heilsgewissheit gibt, dass wir im Himmel ankommen werden durch dich. Herr, danke für diese vielen wundervollen, genialen Wahrheiten in deinem Wort. Herr, und ich segne meine Freunde hier mit einer Menge Glauben an dich, dass sie deinem Wort vertrauen können, ganz egal, ob es durch Engel kommt oder ob es durch dein geschriebenes Wort in der Bibel kommt. Vater, ich segne uns alle irgendwie mit einer größeren Liebe zum Wort. Bitte dich, dass wir nicht mehr ohne unsere Bibeln draußen erwischt werden. Gott, ich bitte dich, dass es uns zur normalen Gewohnheit wird, dass wir in deinem Wort forschen, was du über uns denkst, und dass wir Schritte auf dich zugehen und dass wir beginnen, das zu glauben, was dein Wort sagt. Danke, Jesus.